Ich bin als Atheistin also erzogen worden und meine Mutter war evangelisch. Ich habe also Prediger in meiner Vorfahrenlinie und mein Vater war katholisch, beide sind aus der Kirche ausgetreten. Und wie ich also dann 10 Jahre geworden bin, bin ich in eine evangelische Klasse geworfen worden. Und ich sage immer, alle Ketzer sind dort versammelt gewesen, weil es war vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und ich habe immer mit großer Freude den 31. Oktober mitgefeiert. Denn da hatten wir schulfrei. Und die Katholischen haben in die Schule gehen müssen. Aber wie ich dann meinen Mann geheiratet habe, war es so, dass wir katholisch geheiratet haben und ich mich taufen habe lassen. Und Gott hat mich dann in der katholischen Kirche durch Sakramente wirklich zum lebendigen Glauben gebracht. Ich werde heute über die Geschichte des Anfangs der Reformation 1517 sprechen hauptsächlich. Und zwar eben die Zusammenstellung dieser 95 Thesen in Wittenberg hat sozusagen die Reformation eingeläutet. Und es war in der Kirche ein großes Bedürfnis nach Reform an Haupt und Gliedern. Aber die beiden Konzilien Konstanz 1414 bis 18, also und später Basel 1431 haben es nicht zustande gebracht, dass das an Haupt und Gliedern wirklich eine Reformation geschehen ist. Es war eine Zeit einer aufblühenden Geldwirtschaft und des Handels. Und die Frömmigkeit der damaligen Zeit war so, dass das Gottesbild eigentlich so gestaltet war, dass die Leute Angst hatten vor Gott. Vor allem Angst, dass sie eben nicht es schaffen, in den Himmel zu kommen. Und es wurde also das Gericht sehr deutlich ihnen vor Augen gestellt und die Qualen, die Läuterung des Fegefeuers. Und es war auch eine Zeit, wo sehr viel Hunger und Epidemien in Europa waren. Und das hat die Naherwartung Christi also sehr beschleunigt. 1514 hat dann Leo der Zehnte, das ist der Papst, also um Luther herum, am Anfang Luthers, den Ablass für die Erbauung oder für den Neubau der Peterskirche ausgerufen. Das Konzil von Basel hatte vorher eigentlich formuliert, dass Ablass gegen Geld ein listiger Wucher ist. Das hat aber Leo den Zehnten nicht gehindert, diesen Ablass trotzdem hier einzuführen. Er war ein typischer Renaissance-Papst. Mehr Fürst und Förderer der Künste als Hirte. Er hat ein sehr ausschweifendes und verschwenderisches Leben geführt. Und sein Vater war der berühmte Lorenzo Medici in Florenz, der schon sehr ehrgeizig für seinen Sohn eine kirchliche Karriere angestrebt hat. Das hat dazu geführt, dass dieser Bub mit 7 Jahren sozusagen schon diese kirchliche Karriere begonnen hat. Und er wurde schon mit Pfründen, das ist ein Grundbesitz für Leute die Kleriker waren, die sozusagen versorgt werden sollten mit Geld, mit denen wurde er schon überhäuft mit 7 Jahren. Mit 13 Jahren hat sein Vater erreicht, das war so ein Gegengeschäft mit dem Papst, dass der Bub Kardinal geworden ist. Mit 13. Der Papst hat es aber nicht verkündet, weil das wäre irgendwie peinlich gewesen, sondern erst mit 16 Jahren hat dann Papst Innozenz VIII. Es bekannt gemacht. Als Papst gab Leo X. üppige Bankette. Er hatte ein Orchester, er hatte einen ganzen Tierpark. Berühmt war der weiße Elefant. Und er hat also eben sehr viel Geld verbraucht für seine Hofhaltung. Und natürlich auch für den Bau der Peterskirche. Und es wurde auch immer begründet mit den Türkenkriegen. Die Ablasslehre war, wie er jetzt vom Franziskus schon gehört hat, ein langes Ringen um der Kirche um fortschreitende Milderung der kirchlichen Bußpraxis. Im 11. Jahrhundert wurde die Ablasspraxis auch, also dann auf Tote ausgeweitet, weil man der Meinung war, also sie bräuchten diese Form, um erlöst zu werden im Reinigungsort, dem Fegefeuer. Und das, was eigentlich Luther war nicht im Ursprung gegen den Ablass. Er hat sogar, wie er nach Rom gefahren ist, gibt es einen Ausspruch von ihm, dass er eigentlich sagt, es tut ihm eigentlich leid, dass nicht schon seine Eltern gestorben wären, dann hätte er ihnen jetzt einen Ablass sozusagen zukommen lassen können, ja. Sondern was Luther wirklich durch die Beichtpraxis dann mitbekommen hat, war, dass er gesehen hat, dass das ein unheimlicher Missbrauch ist, dieser Ablasshandel. Und es war eben so, dass dann wirklich es Reiche geglaubt haben, dass sie ungehindert sündigen können. Und dass sie gegen Geldspenden eben dann eben freikommen. Es war eine totale Verwirrung da. Und wie wir heute in unserer Gruppe gesehen haben, ist sie zum Teil auch heute noch da, ja, was Ablass anbelangt. Es war eine Entwicklung auch, dass das dann langsam also nur mehr auf den Papst sich eingeengt hat. Also nur der Papst konnte praktisch einen Ablass verkündigen. Und zwar immer auf Berufung von Matthäus 16,9, dieses Binden und Lösen, das dem Petrus zugesprochen worden ist. Und die Päpste haben eben einfach erkannt, dass dies eine wunderbare Möglichkeit ist, ihre Geldnot eben zu beseitigen. Und die Schrecken des Fegefeuers wurden also ziemlich ausgeformt. Wie Franziskus ja schon erzählt hat. Für den Bau des Petersdoms hat man im 1515 einen vollkommenen Ablass ausgeschrieben und dann diesem Dominikaner, dem Tetzel, übergeben. Tetzel hatte auch keine saubere Weste eigentlich, wenn man seine Biografie kennt. Und Ablasskommissar war der schon erwähnte Albrecht von Mainz. Es ist dann so gewesen, dass Leo X. ein Geld gebraucht hat für den Petersdom und der gute Albrecht hat ein Geld gebraucht, weil er eben in seiner Gier und seine Macht gelöste 3 Diözesen brauchte. Magdeburg, Halberstadt und, was war die drin? Mainz. Ja, genau. Und Albrecht hat dazu eben vom Bankhaus Fugger ein Darlehen gebraucht und der Papst hat ihm erlaubt, dass er einen Ablass auf 8 Jahre bekommt und die Hälfte geht in die Tasche sozusagen der Fugger, weil über den Albrecht ging es zwar, aber die Fugger haben es sofort eingesteckt und die andere Hälfte ging nach Rom für den Bau des Petersdomes. Und der Dominikaner Tetzel hat dann eben die Leiden der Verwandten sehr ausgemalt. Er hat gesagt, sie schreien, erbarmt euch unser, erbarm dich unser. Und Luther hat dann eben in einer seiner Thesen, seiner 95, eben das gebracht, was eben Franziskus schon gebracht hat, diesen Ausspruch Tetzels, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer sprengt. Luther hat eigentlich gedacht, er würde zur Reform der Kirche beitragen, wenn er praktisch diese 95 Thesen ausschreibt, die dann eigentlich Disputation, also eine besprochen werden sollten und dass er auch im Sinne des Papstes handeln würde. Er war da noch etwas naiv, muss ich sagen. Er hat später geschrieben, ich aber hoffte, der Papst sollte mich beschützen, denn ich hatte meine Disputation so verwahrt und gewappnet mit Schrift und päpstlichen Dekreten, dass ich sicher war, der Papst würde den Tetzel verdammen und mich segnen. Luther als gehorsamer Mönch schickte diese Thesen am 31. Oktober 1517 mit einem sehr untertänigen Schreiben an seine beiden Bischöfe. Also ich lese jetzt nicht dieses Schreiben vor, aber es ist eigentlich immer ständig fast so, wie wenn er praktisch schon nur kniend vor ihm kommen würde. Was er natürlich nicht gewusst hat, war, wie weit der Albrecht damals eben in dieses Geschäft selber involviert war. Und er natürlich, der Albrecht, überhaupt kein Interesse gehabt hat, dass er da hier irgendeine Disputation ermöglichen würde, erlauben würde. Also das war überhaupt nicht in seinem Sinne. Und das ist also einfach liegen geblieben, sozusagen das Schreiben. Und das ist jetzt wichtig, dass ihr das wisst, weil ich werde eine Legende zerstören. Zeit seines Lebens hat Luther beteuert, er habe die Thesen erst dann weitergegeben, als der Erzbischof auf seinen Brief nicht geantwortet hat. Und das schließt einen Thesenanschlag, wie es verbreitet wird, an der Schlosskirche aus. Denn wenn das gleichzeitig gewesen wäre, dann hätte ja der Bischof nicht wirklich geantwortet. Ja? Dann hätte er ihm ja keine Zeit gelassen. Und Luther hat nie in seinen Schriften erwähnt, dass da irgendwas gewesen wäre, dass er das anschlagen hätte lassen. Die zwei Quellen, wo das herkommt, ist also von Melanchthon nach dem Tod von Luther und von diesem Röhrer. Aber das sind wirklich, soweit die Historiker, ich ihnen glaube, unverlässliche Quellen. Also insofern, und es ist wichtig, dass wir das so sehen, weil die katholische Kirche sich immer gern verschanzt hat, dass sozusagen der Luther ein Rebell ist. Ja? Und es kommt jetzt immer mehr heraus, nein, der Luther war damals wirklich ein gehorsamer Mönch, der seinem Bischof das weitergeleitet hat und gewartet hat, dass sein Bischof, wie es ihm eigentlich zusteht, auch darauf väterlich antwortet. Und deswegen ist so wichtig, dass wir wissen, dass die zuständigen Bischöfe, das war der Hieronymus Schulz von Brandenburg und der Erzbischof Albrecht von Mainz, eben eine größere Schuld hier trifft. Franziskus hat sich ja voriges Jahr hingekniet dafür. Und ich würde mir wünschen, dass wir es wirklich, dass das der Papst auch noch aufs Herz geschenkt bekommt, weil letzten Endes ist das eine Linie, die da hier verfolgt worden ist. Das, was eigentlich zum Bruch geführt hat, war eigentlich vom Luther gedacht als Reform. Aber was jetzt dadurch, dass der Albrecht nicht reagiert hat, eigentlich dann dadurch verhindert worden ist. Es ist dann so gewesen, dass praktisch die Thesen verbreitet worden sind, auch durch den Buchdruck, und Luther hat es also seinen Freunden geschickt. Und im Dezember, wie diese Dinge passiert sind, hat dann der Albrecht reagiert, aber nicht zum Luther hin, sondern Richtung Rom. Er hat diese 95 Thesen nach Rom geschickt und hat damit eigentlich einen Ketzerprozess eingeleitet. Und ich habe voriges Jahr schon gesagt, Luther sehe ich als Umkehrpropheten. Und Propheten brauchen apostolische Leitung. Und diese apostolische Leitung ist nicht geschehen, weil die hätten die Bischöfe ausüben müssen oder der Papst. Und das finde ich sehr tragisch. Der Ablass, den Leo X. durch die Bulle Sacro Sanctis Salvatoris et Redemptoris am 31.03.1515 bewilligte, und das sagen jetzt Historiker, wurde zum Tauschobjekt in einem Großhandelsgeschäft. Das Ganze war, wie wir beschämt zugeben müssen, ein ausgemachter Skandal. Und Luther hat sehr resigniert geschrieben, aber man schenkte dem armseligen Mönch keine Bedeutung. Interessanterweise habe ich gefunden, dass dieser Petersablass der Kurfürst von Sachsen schließlich sogar verboten hat, weil er nicht haben wollte, dass dieses Geld nach Rom fließt. In seinen Thesen hat der Luther sogar den Papst verteidigt. Ich werde euch da ein bisschen was vorlesen, damit ihr ein bisschen wisst, was er geschrieben hat. Wenn der Papst die Erpressungsmethoden der Ablassprediger wüsste, sehe er lieber die Peterskirche in Asche sinken, als dass sie mit Haut und Fleisch und Knochen seiner Schafe erbaut würde. Die Fülle der Ablässe macht gleichgültig. Der Papst hat Gebet nötiger als Geld. Und eine These: Der Ablass besteht nicht aus den Verdiensten Christi und der Heiligen, weil diese dauernd ohne den Papst Gnade für den inwendigen Menschen sowie Kreuz, Tod und Hölle für den Äußeren bewirken. Das war eigentlich die einzige These, die man sagen kann, die ihn von der römisch-katholischen Lehre weggebracht hat. Alle anderen Thesen, wenn man sie durchliest, könnte ich heute alles unterschreiben. Und jeder von uns, glaube ich, und auch der Papst. Luther wollte nicht die Kirche verlassen, das geht ganz klar am Anfang hervor. Und zwar aus Schriften mit Kaspar von Schwenkfeld, dem schlesischen Reformator. Aber als er gesehen hat, dass praktisch es nicht zu einem Ziel führt, was er eigentlich wollte, war er der Meinung, dass eine geteilte Christenheit besser wäre als eine, über die der Papst im Widerspruch zum Evangelium herrsche. Schrieb Luther an den deutschen Adel über die päpstliche Habgier. Er meinte, der Heilige Stuhl sei verderbter als Babylon oder Sodom. Es ist eine betrübliche und schreckliche Sache zu sehen, dass das Haupt der Christenheit, das sich brüstet, Stellvertreter Christi und Nachfolger Petri zu sein, in einem weltlichen Pomp lebt, den kein Kaiser oder König erreichen kann, sodass in ihm, der sich am meisten heilig und geistlich nennt, mehr Weltlichkeit ist als in der Welt selbst. Ihr müsst aber wissen, Kritik am Papsttum war zu dieser Zeit nicht erlaubt. Wer dem Papst widersprach, war ein Ketzer. Und Luther hat halt dieses Papsttum angegriffen. 3 Jahre später, 1521, hat ihn dann der Papst exkommuniziert. Leo X. war zu sehr in italienischen und europäischer Politik verstrickt, um sich überhaupt um eine Reform an Haupt und Gliedern zu kümmern. Und auch diese Selbsteinschätzung Roms als unanfechtbares Oberhaupt der Kirche hat verhindert, dass hier eben wirklich eine Reform möglich war. Ein kleiner Wittenberger Mönch konnte kein Gehör finden beim Pontifex Maximus. Das ist ein Titel, den der Papst übernommen hat, eigentlich von den Römern. Und diese Einstellung kommt im Konzil von Konstanz ziemlich klar und deutlich heraus. Hier haben vor allem die italienischen Kardinäle es nicht gerne gesehen, dass das Konzil auf kaiserlichem, also deutschen Boden war. Trient war damals deutsch. Und wollten das Konzil auch verlegen auf italienischen Boden, was ihnen aber nicht gelungen ist. Und sie konnten auch das nicht gutheißen, dass der Kaiser eigentlich wollte, dass eine protestantische Delegation am Konzil teilnimmt. Was aber doch geschehen ist, bei einer kurzen Session. Die italienischen, ja, dieser Einfluss, und das ist interessant, also ich bin dann konfrontiert worden auch, wir haben ja für dieses Treffen auch italienische Leiter eingeladen. Es ist aber nicht gelungen, dass sie hierher kommen. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist der Grund? Und es ist einer der Gründe, glaube ich, dass hier eben damals die Kardinäle, und ich glaube, dass das zum Teil heute noch gilt, gesagt haben, wir schreiben Deutschland ab. Wir schaffen es nicht, aber wir schaffen es sozusagen, sie sind sich selbst überlassen. Und der italienische, das war dann so, dass da zum Beispiel ein Ausspruch war von dem Enea Silvio Piccolomini, dem späteren Papst Pius II., der an sich Österreich und Deutschland und Böhmen sehr gut gekannt hat. Und er schreibt über die Deutschen: Ihr Wohlergehen verdanken Sie dem befruchtenden Einfluss Italiens, vor allem Roms. Sie hätten sich daher auch einer Kritik an angeblicher finanzieller Ausnutzung oder Verschwendungssucht der Päpste zu enthalten und sollen ihnen lieber Dank und Ehrfurcht erweisen. Wie schon Franziskus erwähnt hat, also dieser Ämterkauf, die Simonie und auch der Nepotismus, also dass die Päpste ihre Neffen eingesetzt haben in die Ämter, die Prunksucht der päpstlichen und fürsterzbischöflichen Höfe und der Ablasshandel und die wenig gottgefällige Lebensweise der Päpste war schon Jahrzehnte Kritikpunkt. Aber vor allem des nicht-italienischen Klerus. Wenn wir uns erinnern, also es gab schon Valdes, der zwar kein Kleriker war, sondern Laie, aber Savonarola war dann Italiener, ja, aber dann besonders Wycliffe in England und Hus und seine Gefährten in Böhmen, die also ständig das angeprangert haben, diese Prunksucht, diese Habgier und die sexuellen Verfehlungen. Und es hat auch eine Minderheit von Kardinälen gegeben, die nach Reformen riefen, aber sie hatten in der Kurie nur beratende Funktion und die Kurie blieb jedoch einfach wirklich reformresistent. Es ist interessant, es hat eh schon auch Franziskus erwähnt, dass nach Luthers Tod hat Pius V. 1570 in der Konstitution quam plenum verfügt, und zwar die Exkommunikation für jene, und jetzt hört es gut zu, die mit den Ablässen Handel treiben wollten. Also dieses Gesetz hat es dann noch bis 1983 hat das gewirkt. Aber, ja, erstaunlich. Aber ich habe zu mir selber gesagt, wunderbar. Ohne Reue, was eigentlich 1517 passiert ist, ohne Reue, dass man hier praktisch eine Spaltung dann riskiert hat, ohne Reue, dass Reform passiert ist. Außer, dass dieses Gesetz eingeführt worden ist, wenn man das als Reform nimmt. Das ist sicher auch eine Reform. Und ich habe mir dann durch den Kopf gehen lassen, was das eigentlich so heißen würde. Ich weiß, dass man Gesetze nicht rückwirkend verwenden darf. Aber ich habe mir dann das so vorgestellt, wer wäre denn eigentlich dann exkommuniziert worden? Der Leo X., der Albrecht, der Tetzel? Es hat keine Wirkung gehabt, sozusagen. Außer, dass damals dann natürlich dann Ablass gegen Geld verboten war und auch dann schon durchgesetzt worden ist. Vielleicht ist es heute möglich, dass wir uns wirklich mit diesen Sünden der Vergangenheit identifizieren. Wie schwer sich die Kirche tut, besonders die Hierarchie, Sünden zu bekennen, habt ihr vielleicht in diesem Referat, das wir euch zugeschickt haben von Peter Hocken, Sünde der Kirche und Sünde in der Kirche gelesen. Und ich wünsche mir hier einen Durchbruch. Ich bin überzeugt, dass wenn wir Sünde bekennen, sie wirklich vor Gott bekannt ist, das ist klar, und dass das ein für alle Mal gilt. Aber wir haben gelernt jetzt, dass es eben Folgen gibt und dass es hier eine Art Wiedergutmachung verlangt. Und zwar eben bei Verbrechen, die die Beziehungen kaputt machen, ist einfach Heilung notwendig. Das heißt, es muss etwas auch getan werden. Also auch Werke sind notwendig. Und das hat eigentlich die Kirche, soweit ich es verstanden habe, ursprünglich gemeint. Also dass da hier ein Heilungsprozess eingeleitet wird. Ich habe ein Beispiel gefunden in einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar, ihr wisst, dass in Vietnam amerikanische Soldaten gekämpft haben und einige dieser Soldaten hatten posttraumatische Folgen von diesen Kämpfen. Und man hat sie nach Vietnam geschickt, damit sie dort bei Behinderten und Waisen sozusagen arbeiten. Und das hat Heilung gebracht. Und das wünsche ich mir auch bei der Beichtpraxis, dass eben, oder auch bei den, wenn wir es schon jetzt nehmen, also bei der Nachlass von Sündenstrafen, dass hier wirklich heilende Dinge auch an Werken eventuell eben getan werden. Weil das kann dann wirklich für die Seele des Einzelnen auch wirklich rückwirkend sein. Also es ist für mich klar, dass Gottes erstaunliche Gnade, die Luther entdeckt hat, genauso wichtig ist, wie auch die Aufforderung zu helfen, Beziehungen wieder in Ordnung zu bringen. Beides ist notwendig, Gnade und Werke. Und vom Luther her würde ich sagen, Römerbrief wie Jakobusbrief. Weil er hatte den Jakobusbrief nicht sehr geliebt. Und Jesus hat die Macht den Jüngern gegeben, zu binden und zu lösen. Und hier ist auch eine Engführung in der katholischen Kirche meiner Meinung nach passiert, dass es mehr auf Matthäus 16,9 sich konzentriert hat, wo es dem Petrus gegeben wird, und nicht auf Matthäus 18,18, wo es der ganzen Gemeinde gegeben wird. Also diese Verengung ist ja damals passiert, dass nur der Ablass eben durch den Papst möglich ist. Und ich wünsche mir, dass wir eben, und ich glaube, wir sind in diesen Zeiten, wo diese Einseitigkeiten wirklich verschwinden können und dadurch die Spaltung passiert ist, und dass wir aus diesem Gegen, wir haben das damals ab der Melanchthon-Säule gesehen, dieses Gegen, das ja so 400 Jahre zwischen katholischer und evangelischer Kirche bestanden hat, auch in der Theologie, in der Praxis, dass wir das überwinden und in ein Entweder-Oder, also das Entweder-Oder in ein Sowohl-als-auch kommt. Sowohl-als-auch. Ja, habt ihr das nicht gesagt? Für mich ist eben auch aus der Gruppe so klar geworden, die Perle, so wie es der Franziskus gesagt hat, ist wirklich verschmutzt worden. Wir verstehen fast nicht mehr eben, was damit gemeint ist. Oder haben nur Abwehr. Und ich traue mir zu sagen, dass auch eben wir alle uns nicht ganz leicht tun mit diesem Thema, auch Katholiken nicht. Ich selbst bin bei der Vorbereitung des ganzen Stoffes, also wirklich durch eine ganz schlimme Zeit gegangen, wo ich mir gedacht habe, kann ich das überhaupt hier vertreten in irgendeiner Weise, dass es auch noch positiv ist, ja? Kann ich das noch? Und ich war eigentlich am letzten Freitag so weit, dass ich gesagt habe, ich werde hier nicht stehen und reden. Ich kann es nicht. Am Samstag kam für mich die Wende, und das ist das Resultat dieses Vortrages. Und ich kann nur hoffen, dass Gott uns diesen Schatz eröffnet. Aber ich finde es unglaublich traurig, dass eben die Praxis momentan immer noch so ist, zwar wir haben kein Geld, aber es wird immer noch so automatisch alles da hier mit Ablass verbunden. Die Menschen haben kein Verständnis. Und ich wünsche mir einen Durchbruch, dass, wenn es ein Schatz ist, ich sage es jetzt so wie im Luther, wenn es ein Schatz ist, dass es Gott offenbart, dass wir es alle geschenkt bekommen.
Halleluja.
Amen. Amen.